Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzliches Willkommen bei den Thekenphilosophen. Jawohl, wir sind wieder da mit einem Talk für euch rund um den 1. FC Köln diesmal. Und zwar über zwei ganz besondere Spielerpersönlichkeiten, wobei, ganz ehrlich, wir werden hauptsächlich über Heinz Flohe reden, die Legende des 1. FC Köln. Der Mann ist nämlich vor genau 10 Jahren verstorben. Todesdatum war der 15. Juni 2013. Der sich jetzt zum 10. Mal jährt und wir wollen uns darüber nochmal über diese Persönlichkeit, über diesen Irrsinns-Spektakel-Fußballer unterhalten. Und wir möchten aber auch eine andere Vereinslegende, die vielleicht im ersten Moment so gar nicht zu Heinz Flohe passt, reden, nämlich über Jonas Hector, der mittlerweile ist er ja Ex-Spieler, fällt noch ein bisschen schwer, das zu sagen. Ja, über den haben wir nämlich auch einiges zu besprechen. Aufgrund eines neuen Buchprojekts oder eines neuen Projekts, jetzt habe ich schon ein bisschen zu viel verraten und deswegen stelle ich jetzt erstmal meinen Gast vor. Er ist nämlich niemand anderes als der ja sehr bekannte Kölner Verleger Frank Stephan. Hallo Frank, grüß dich.
Hallo Ralf.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen vorher verraten, ich habe so ein bisschen den Gag weggenommen, aber wir werden gleich über Jonas Hector reden. Ich möchte aber ganz kurz nochmal so ein bisschen deine Vita vorstellen. Du hast ja schließlich auch den Heinz-Flohe-Film gemacht, bist also auch da prädestiniert, auch als ein guter Bekannter, befreundet mit Heinz-Flohe gewesen. Also das ist auch eine Sache, die uns natürlich sehr interessiert. Und du hast natürlich auch den Double-Film gemacht, hast damit auch den letzten Titel für den 1. FC Köln geholt, wenn man das so sagen darf. Der 2016 war es, das muss ich echt überlegen, kann auch 16 gewesen sein.
Nee, Quatsch, 18.
18 sogar, 18. Ja, man kommt mit den Jahren ja immer mehr durcheinander. 2018 auf jeden Fall diesen Titel geholt, nämlich den Internationalen Filmpreis beim Fußballfilmfestival 11mm in Berlin, habt ihr diesen Preis abgeräumt. Ja, und jetzt ist ein neues Projekt, ich habe es gerade schon angedeutet, Jonas Hector, ein Buch soll erscheinen und du kannst uns jetzt erstmal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und ja, erzähl mal.
Ja, also Jonas Hector ist das Thema, der Autor werde ich jetzt auch verraten, das bist ja du.
Ja, danke, ja, schön. Nett, dass du es mir auch mal erzählst.
Ja, und ja, wie kam die Idee zustande? Einfach dadurch, dass der ja mehr oder weniger Knallerfall erklärte, dass er aufhört und keine Lust mehr hat. Gut, ich habe Hector jetzt nicht so beobachtet, wie ich das bei Flohe und so gemacht habe damals, aber immerhin bei den wenigen herausragenden Spielern, die der FC in den letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahren hatte, ist der mir schon sehr positiv aufgefallen und ich habe mir dann gedacht, naja, also wenn der jetzt aufhört und mit der Biografie und nicht noch zu irgendeinem anderen Verein wechselt, dann reiht er sich auf jeden Fall ein in die Reihe derer, die halt eben beim FC wirklich Größe hatten und dazu zählt er ganz sicherlich. Und dazu kommt natürlich noch diese enorme Fanbase, die der hat, also diese Beliebtheitswerte, die er besitzt und das ist halt eben, denke ich, ein guter Grund, um diese zweifellos auch außergewöhnliche Karriere dann jetzt nochmal in Buchform zu dokumentieren.
Also ich denke, da muss man klar sagen, das hat ja auch, um klar zu sagen, auch ich war von der Idee, die du hattest, du hast mich angerufen, hast gefragt, sofort angetan, weil es einfach passt. Weil ich kann im Prinzip alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es ist, glaube ich, ein bisschen vermessen zu sagen, er gehört zu den ganz Großen, weil wenn man auf die Vereinshistorie des 1. FC Köln schaut, dann gibt es nun mal auch sehr viele Titelgewinne, da gibt es natürlich auch Weltmeister, da gibt es wirklich ganz überragende Fußballer, aber er gehört einfach dazu, das kann man schon sagen. Und wenn man jetzt die letzten 25 Jahre einfach mal nimmt, oder sagen wir einfach mal den Bereich, ja, das sind 25 Jahre ab dem ersten Abstieg, hat es ja eigentlich auch einen neuen 1. FC Köln gegeben. Und in dem Zeitraum, denke ich mal, da ist er sogar vielleicht der größte von allen, also vielleicht sogar noch ein bisschen größer als Podolski, der den Verein ja auch verlassen hat.
Eben. Also das Besondere an ihm ist halt eben, dass er im Grunde genommen seine ganze Karriere beim FC durchgezogen hat. Kommt ja aus dem Saarland, gebürtig Und war ja dann auch relativ, für heutige Verhältnisse relativ spät dann erst Profispieler. Aber diese ganze Zeit beim FC durchgestanden zu haben, ist schon eine echte Leistung. Und dabei dann auch noch obendrein in der Lage gewesen zu sein, Nationalspieler zu werden. Und jetzt nicht für ein, zwei, drei Spiele, sondern immerhin, wie viel hat er?
43.
Dazu kommt ja noch dieser, nennen wir es mal Titel, Confed Cup halt, ne?
Ja, ja.
An dem er ja auch maßgeblich beteiligt war. Also angesichts der Möglichkeiten, die man heutzutage als Spieler des 1. FC Köln hat, ist das schon eine grandiose Leistung. Also früher, wenn du beim FC gewesen bist mit Nationalspielern und so, dann konntest du halt Weltmeister werden. Und das ist er zwar jetzt nicht geworden. Dazu war er dann ein bisschen zu spät erst in die Nationalmannschaft gekommen. Aber gut, dafür hat das optimal umgesetzt, ne?
Und er hätte ja noch deutlich mehr Länderspiele haben können. Wenn er gewollt hätte, wäre bestimmt auf 60, 65 gekommen. Und er ist ja so schon mit seinen 43, ich glaube, auf Platz 7 der FC-internen Nationalmannschaftsliste von deutschen Nationalspielern. Und das ist schon aller Ehren wert. Wobei natürlich auch heute deutlich mehr Länderspiele gibt als früher.
Ja.
Aber trotzdem, also das muss man schon sagen. Und im Nachhinein kann er wahrscheinlich ganz froh sein, dass er Katar auch noch abgesagt hat. Das hat ja im Prinzip auch wieder was zu seiner, ich nenne es mal, Legendenbildung beigetragen. Dann natürlich auch, dass er einige Angebote abgelehnt hat oder dass er gar nicht erst auf die Idee gekommen ist, sich überhaupt Angebote anzuhören, weil Anfragen wird es deutlich mehr gegeben haben. Als das eine Angebot, was er jetzt in seinem großen Freunde-Interview kolportiert hat. Also man muss schon sagen, das ist außergewöhnlich, kann ich also nur unterstreichen. Und der sportliche Wert, den darf man nicht unterschätzen, weil er wird immer als solide dargestellt. Also das war er natürlich, klar, das war, glaube ich, seine größte Stärke, dass er eigentlich eine sehr starke Spielstärke, relativ solide dargestellt hat. Er ist nie groß abgefallen, er hat auch mal das ein oder andere schlechtere Spiel gehabt. Ohne Frage, aber er ist halt unfassbar konstant gewesen. Und wenn man auch in die Statistiken reinschaut, er hat 44 Spiele in seiner ganzen Karriere verletzungsbedingt oder sperrenbedingt verpasst. Und davon hat der FC ganze 6 gewonnen. Das macht ja schon ein bisschen Angst für die neue Saison. Ne? Also das unterstreicht aber auch jetzt so, wenn man mal schaut, dass er in der einzigen Saison, wo er mit abgestiegen ist, also der ist nur einmal mit dem FC abgestiegen, im Gegensatz zum Beispiel zu Podolski, der mit der dreimal in kürzeren Zeitraum mit dem FC abgestiegen ist. Das war die Saison, wo er eigentlich die ganze Hinserie gefehlt hat. Also nach dem Foul oder nach dem der Verletzung aus dem Arsenal-Spiel hat er im Prinzip die ganze Hinserie gefehlt. Und das war die Hinserie, die schlechteste Hinserie aller Zeiten für den 1. FC Köln war mit 6 Punkten. Das unterstreicht ja doch wieder, dass er auch eine sportliche Wertigkeit hat.
Ja, absolut. Klar. Also ist mir jetzt in der Form gar nicht so, in der Schärfe jetzt nicht so klar gewesen.
Ja, ich schreibe ja das Buch.
Ja, eben. aber das dokumentiert es auch nochmal. Ne? Also das hat... Man kann schon dann ein bisschen Panik kriegen vor den nächsten Spielzeiten, so ist es nicht. Ne? Also und von wegen solide und so, um auf da nochmal drauf zurückzukommen. Solide. Aber was soll das heißen? Also Hector hatte nicht diese, wie soll ich sagen, diese Genialität, die manch andere Spieler hatten, aber er konnte scheinbar von Natur aus Fußball spielen. Das besaß der Mann. Und man spricht ja immer von dieser Antizipationsfähigkeit.
Ja.
Also diese Fähigkeit im entscheidenden Moment das Richtige dann zu tun, instinktiv zu tun. Diese Gabe hatte der fast in Vollendung. Also ich habe selten Spiele gesehen, wo ich gesehen habe, der kriegt jetzt den Ball. In dem Moment hat er das nahezu immer das Richtige gemacht.
Ja.
Und das will schon was heißen. Darüber hinaus halt diese Passgenauigkeit, die er besaß, dann halt eben auch die Ballbehandlung an sich, alles das war schon mehr als nur Durchschnitt, wesentlich mehr. Und das Einzige, was ich dem vielleicht vorwerfen würde, ist, dass er halt im Laufe der ganzen 13 Jahre waren es ja wohl, es nicht geschafft hat, irgendwie mal seinen rechten Fuß mal vernünftig zu benutzen. Also der musste ja immer sich das Ding von irgendwie nach links drehen erstmal und da hat er sehr viel Zeit oft verloren. Ne?
Ja, ja.
Und das, Das ist aber das Einzige, wo ich sagen würde, ja gut, da hätte ich erwartet, dass jemand, der halt jeden Tag trainiert und das auch ausgiebig macht und das auch als seinen Lebensinhalt sieht, dass er versucht, das irgendwie ein bisschen zu kompensieren. Hat er aber nicht.
Das hat er nicht. Er hat halt mit dem linken Fuß, klar, da hat er übrigens, muss ich ein kleines bisschen widersprechen, ich fand ihn schon technisch extrem stark. Er konnte glänzen, er hat es aber meistens nicht gemacht. Er hat darauf verzichtet, Überdinger zu machen, sondern hat die er konnte. Also das eine Tor, was er damals gegen Wolfsburg gemacht hat, das hatte wirklich was von Flocke, wenn wir gleich mal ein bisschen auf ein paar Parallelen zu sprechen kommen. Auch wenn das wirklich teilweise schwierig zu vergleichen ist, bis gar nicht. Aber der konnte schon mit dem Ball was. Ich habe ihn ein paar Mal beim Training gesehen. Also das war schon beeindruckend. Das habe ich also ehrlich gesagt seit gut 30 Jahren beim FC nicht mehr gesehen. So einen starken Techniker. Aber da bin ich bei meiner Kritik, die ich also jetzt in dem Fall habe. Kritik ist das vielleicht ein zu großes Wort. Aber er hat eigentlich zu wenig Tore gemacht. Er hätte torgefährlicher sein können. Ich glaube, es waren dann über die ganzen Jahre am Ende 23 Profitore. Da wird aber auch alles mitgezählt, Pokal und auch Relegation. Da hat er natürlich ganz wichtige Tore gemacht. Auch da diese Saison, also gegen RB Leipzig, also im Prinzip alles gespielt hat. Also der war ja dann in dem Spiel, was die 2-1 gewonnen haben, wo es auch anschließend dieses ikonische Bild gab, da wie er da Richtung, praktisch in Richtung Stadion schaut und so weiter, ne, so von hinten fotografiert wurde. Da hat er mal seine Torgefahr unter Beweis gestellt, in der Relegation gegen Holstein Kiel auch. Also der konnte das, aber er hat es meistens eher darauf verzichtet, den eigenen Abschluss zu suchen, sondern hat immer sehr stark seine Mitspieler versucht in Position zu bringen, die aber meistens nicht seine Klasse hatten. Also wie gesagt, das ist auch nur eine ganz leise Kritik, wenn überhaupt. Klar, das Buch an sich soll ja bald erscheinen, muss klar zu sagen, wir sind noch mittendrin. Das ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt. Wir werden zum Beispiel heute, auch so viel kann ich verraten, nach dem Talk noch einige Bilder aussuchen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, die natürlich in das Buch rein sollen. Vielleicht kannst du da kurz sagen, wie das Buch denn aussehen soll. Wie groß, wie
ja, viel Zeit? Wird, also jetzt wird es in dem Fall mal kein Paperback sein. Es wird also ein richtiges Hardcover-Buch sein, A4-formatig. Vermutlich um die 120 Seiten. Sehr fotolastig zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber was den Text jetzt anlangt, hängt ja auch ein kleines bisschen davon ab, wer sich noch zu ihm äußern wird, was wir noch vielleicht recherchieren können und so weiter. Also davon hängt es ein bisschen ab, aber ich gehe mal davon aus, dass wir ungefähr 120 Seiten haben werden, plus minus 10 vielleicht, also irgendwas in den Dreh. Und das ist halt eben ein Buch, das in der Reihe steht, wie jetzt zuletzt Banach, das Buch über Banach, von der Anmutung her,
ja,
von der Qualität her, von der Verarbeitung her. Oder auch vorher Radrennbahn oder Flohebuch oder ja, Doublebuch. Ja. Also das ist ungefähr so die Kragenweite.
Ja, DIN A4 Hardcover, ja, 120 Seiten.
Genau.
Ja. Und erscheinen soll es am besten noch vor der neuen Saison.
Ja, ja.
Also dann werden wir den Auto noch ein bisschen Feuer unterm Hintern machen können.
Ne? Genau. Also von daher, ich denke mal Anfang August muss es gelingen, das rauszukriegen. Das müsste schon gehen.
Okay, und das Gute daran ist, und damit spreche ich euch an, liebe Hörer, ihr könnt es jetzt schon beziehen oder besser gesagt bestellen und damit auch ein kleines bisschen Geld sparen. Frank, erklär's.
Ja, also wie immer bei solchen Sachen, wir bieten es halt als, wir bieten die Möglichkeit der Vorbestellung an, nennt sich ja Subskriptionspreis, also das Buch wird, wenn es denn dann erscheint, 24,90 kosten. Und man kann es jetzt 5 Euro billiger für 19,90 beziehen, wenn man es jetzt bestellt. Also wenn man jetzt hergeht und sagt, gut, wir gehen jetzt. Das geht aber nur, wenn man es über den Verlag selbst macht. Also über die Homepage und über den Shop, angeschlossenen Shop. Dort ist das Buch mit dem Cover auch bereits natürlich jetzt schon zu sehen, mit Inhaltsangabe und so weiter. Ja, und da kann man es bestellen und bekommt es dann automatisch zugeschickt, wenn es dann erscheint.
Okay, ich sage jetzt einfach nochmal die Seiten. Ihr könnt einfach mal unter Edition www.edition-stefan.de, da könnt ihr den Shop suchen, sucht ihn euch einfach raus und da ist die Möglichkeit der Bestellung gegeben. Und die andere Möglichkeit ist, dich direkt anzuschreiben, wobei ich direkt sagen muss, Info@Adressen, denken viele, das verschwindet im Nirvana, bei dir ist das definitiv nicht so. Also info@edition-stefan.de. Ich hoffe, ich habe es langsam genug buchstabiert. Info@ edition-stefan.de. Da könnt ihr das Buch natürlich auch bestellen.
Ja, wobei, wenn man jetzt mich nicht kennt, man muss dazu sagen, Stefan mit 2F.
Ja, noch. Das war gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Stefan mit 2F und kein PH, also einfach.
Und auch kein E, weil manch einer spricht einen dann mit Stefan an. Und
Also ich sag mal, wenn das jetzt immer noch unklar ist, dann bitte einfach googeln, also Edition Stefan, und da wird schon das Richtige angezeigt werden. Ich denke, da kommen unsere Hörer mit klar. Ja, damit machen wir an der Stelle fast schon den kleinen Break, nämlich wir müssen auf Heinz Flohe zu sprechen kommen und dennoch eine letzte Hector-Frage. Ich habe echt überlegt, wo die beiden vielleicht dann doch ein paar Gemeinsamkeiten haben können, außer dem linken Fuß vielleicht. Und da ist mir diese Medienaversion eingefallen. Also Heinz Flohe hatte die und Jonas Hector hatte die auch. Komisch, also dass das so zwei unterschiedliche Spieler da so eine ähnliche Eigenschaft haben.
Ja, ich vermute auch mal, dass die beiden gut miteinander klargekommen wären, wenn sie sich gekannt hätten. Ja, das ist bei die Gründe oder Motive dafür mögen jetzt bei den beiden unterschiedlich sein, aber im Ergebnis kommt das Gleiche raus. Also der Hector ist ja auch jemand, der in dem Augenblick, wo er merkt, da sind irgendwelche Medien auch nur im Spiel, dann blockt der völlig ab. Macht völlig zu, wird auch grantig und grummelt, aber aus einem anderen Motiv. Er hieß ja auch in Spielerkreisen Schlaubi, war sein Spitzname. Also intellektuell hätte er nicht das Problem gehabt, sich mit denen irgendwie auseinandersetzen zu müssen, mit den Medienleuten. Daran hätte es nicht gelegen, anders als beim Heinz. Also der Heinz wäre jetzt nicht einer gewesen, der Bock drauf gehabt hätte, sich intellektuell mit irgendjemandem zu unterhalten.
Ich glaub, da hatte der Schopenhauer Angst. Hat er nie gelesen, der hat eher anders gehauen. Ne? Aber
also das war bei dem eher der Grund. Und auch so diese Angst, man gibt Dinge preis, die nur die Mannschaft was angeht.
Ja.
Also dieses Eingeegeltsein, man ist in irgendeiner Gruppe drin und wehe, du verrätst nach außen versehentlich irgendetwas, was nur intern hätte behandelt sein sollen.
Ja.
Und das war so beim Flohe der Fall. Aber dennoch, also im Ergebnis sind sie beide ähnlich oder kommt aufs Gleiche raus.
Ja, haben wir doch wunderbar jetzt noch die Überleitung gefunden. Vielleicht noch am Rande vermerkt, ich habe heute noch ein Video gesehen vom neuen 24-7-Ausschnitt, der heute Abend rauskommt. Da hättest du den Hector mal sehen sollen. Der ist da abgegangen. Hector's on fire wurde da gesungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Tagen öfter in den sozialen Medien zu sehen ist. Also auch da wieder eine Ähnlichkeit. Und wenn der Heinz war innerhalb der Mannschaft auch ein absolutes Firebeast. Und hat sich aber das nach außen nicht so gezeigt. Gut, haken wir jetzt an der Stelle Jonas Hector ab. Kleine Randbemerkung noch zum Schluss. Tat irgendwie ein bisschen weh, jetzt schon in der Vergangenheit über ihn zu reden.
Tja.
Also was jetzt so das Spielerische angeht. Ich glaube, das wird sich in der neuen Saison bestimmt noch das ein oder andere Mal ergeben, dass man ihn nicht zurückwünscht. Aber wir hoffen das Beste. Und jetzt aber auch endgültig zu Heinz Flohe. Der 15.06.2013, jetzt 10 Jahre her. Und ich meine, Heinz Flohe war 65, lag aber schon 3 Jahre im Wachkoma. Und dann kam diese Nachricht. Wie hat sie dich erreicht und wie hast du darauf reagiert?
Ja, hatte ich vorher auch drüber nachgedacht. Ich wusste es nämlich gar nicht mehr so ganz genau. Ich weiß wohl noch, dass das damals auch zwar nicht, also die Nachricht kam jetzt nicht völlig unerwartet. 3 Jahre Wachkoma war das eine. Es gab ja immer mal auch die Hoffnung, dass der wieder aufwacht in den 3 Jahren.
Ja.
Aber da das immer länger dauerte, konnte man schon ahnen und wissen, dass das wohl nicht der Fall sein wird. Und selbst wenn er aufgewacht wäre, wäre er wahrscheinlich mit einem riesen Gehirnschaden, hätte er dann damit weiterleben müssen. Aber also die Nachricht kam jetzt nicht aus heiterem Himmel sozusagen, das war nicht der Fall. Ich weiß noch, damals, das war auch ein schöner Sommer und ich hatte, das Wochentag weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall hatte ich unten im Büro gesessen und auf express.de kam die Nachricht.
Ja.
So war das. Ja. Ich hatte nur zufällig, glaube ich, damals, er hatte mich niemand angerufen oder so, sondern ich hatte das irgendwie selber zufällig gesehen, wie die Nachricht da aufploppte, dass der gestorben sei.
Ja.
Und das weiß ich noch. Und ja, da hast du erstmal durchgeatmet. Ne? Also das war schon ein Ding, ne? Muss man sagen.
Also bei mir war es so, dass ich habe tatsächlich ein bisschen früher davon erfahren, weil mich der Christian Schaffrath angerufen hat, ein großer Freund von Heinz Floh, schöne Grüße, falls er zuhört. Er ja aus Euskirchen ihn natürlich kennt, weil er unter ihm gespielt hat und auch mit ihm befreundet war. Mhm. Und der Vater von Christian, der hat ja auch, war ja der Jugendfreund sozusagen von Heinz. Werner Schaffrath, genau. Auch an ihn natürlich schöne Grüße. Ja, und das war natürlich ein Ding, weil der hatte mir dann die Nachricht schon vorab gegeben. Es war dann so eine halbe Stunde, Stunde später, glaube ich, in den Medien. Und ganz ehrlich, da sind mir schon die Tränen gekommen. Also, weil, ich meine, du hast ja im Leben eigentlich nur ein echtes Kindheitsidol oder ein Fußballidol. Und das war bei mir eben der Heinz. Also, ich bin Jahrgang 64, er hat 66 beim FC angefangen. Die ersten Jahre habe ich dann logischerweise nicht wahrgenommen. Aber so ab 1971, 72 und vor allem 73, 74, als ich sehr oft im Stadion war, damals Radrennbahn, ich war ja geflasht, als ich den hab spielen sehen. Also mein Vater hat mich immer auf Wolfgang Overath hingewiesen. Klar, der war der ganz große Star. Der damals war er noch nicht Weltmeister. Das war in der Weltmeister-Vorsaison sozusagen. Aber der war damals in einer furchtbaren Formkrise. Und da war ein ganz anderer, der auf sich aufmerksam machte. Das war halt der Heinz. So, und seitdem war der mein Idol. So, und dann hat er ja eines nicht gemacht. Er ist ja anschließend nicht groß im Verein geblieben, bis auf eine kurze Phase als Co-Trainer beim 1. FC Köln oder unter Stefan Engels in der U21, sondern ist quasi dann irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Und so blieb er irgendwie dieses etwas in der Versenkung verschwundene Idol. Ja, und dann hatten wir ja auch noch geplant, ihn vielleicht damals zum damaligen FC-Stammtisch zu holen. Und das Okay lag schon vor, eben über Christian Schaffrath. Das war ja dann 3 Jahre vorher beim Zusammenbruch. Und der Zusammenbruch passierte dann eben 2010. Und dann waren die 3 Jahre ja eigentlich nur noch eine Leidenszeit, wo du dann immer nur Nachrichten gehört hast, wie es gerade aussieht. Und am Ende war es ja wohl eine Erlösung. Und trotzdem hat mich das in dem Moment getroffen wie ein Keulenschlag, muss ich ehrlich sagen. Es war so, als wenn ein Verwandter gestorben wäre. Ne? Ganz ehrlich, obwohl ich dem Mann ja nie groß gesprochen habe. Jetzt kommen wir zu dir, weil Frank, jetzt habe ich so lange geredet, du hast ihn ja wirklich persönlich gekannt. Allerdings erst nach der Spielerzeit. Wie kam das?
Ja, ganz kurz danach. Aber also das war so, dass als die Sache da in München passierte, wo der ja schwer verletzt wurde durch das Foul und die Karriere beenden musste, bin ich damals, das muss so, weiß ich was, Februar 80, also ein paar Wochen später, auf die Idee gekommen sein. Ich fing ja damals gerade an, irgendwie als Journalist zu arbeiten und da war mir die Idee gekommen, dann müsste doch jetzt eigentlich mal gucken, so was ist aus dem Flore geworden, was macht der denn und so. Und da hatte ich dann überlegt, wie kommst du an den ran, was machst du da? Das war dann wirklich so irre damals. Der stand da im Telefonbuch in Euskirchen, ne? Und ja, ganz normal. Und dann habe ich den irgendwann angerufen. Ich kann jetzt wirklich beim besten Willen nicht mehr sagen, wie das alles lief. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr wirklich daran erinnern. Aber ich habe den definitiv, habe ich ihn angerufen und habe irgendwie mit dem gesprochen. Und gesagt, ich arbeite hier, ich glaube, damals habe ich ihm erzählt, von der Stadtrevue in Köln und wir machen eine Story über dich. Wir wollten eine Story über dich machen, wie es dir geht, was du machst und wie es weitergeht und so. Und der muss wohl gemerkt haben, jedenfalls so, wie ich mich da verhalten habe, dass ich jetzt nicht der klassische Journalist war, der jetzt den da irgendwie in die Pfanne hauen will. Und der merkte wohl auch, dass ich da eher Fan als Journalist bin. Ne? Mhm. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, dann komm uns vorbei. Und dann. Ne? Und dann sind wir da, bin ich mit meinem Freund Thomas Schneider zusammen, der Fotograf, der da als Fotograf da fungierte, sind wir dann mit dem Opel Rekord C nach Euskirchen gefahren, dorthin, Herrenbenden, da wo er wohnte. Und ja, wir kommen da die Straße rein. Ich war da bis zu dem Zeitpunkt noch nie dort gewesen, kommen da rein und fahren dann zunächst an dem Haus vorbei, Nummer 16 vorbei. Und dann waren so 2-3 Stufen hoch zum Eingang. Und da saß der auf der Stufe im Trainingsanzug.
Ja.
Und guckte so irgendwie.
Adidas vermute ich mal. Ja. Ja.
Und guckte so in die Landschaft. Ja, dann sind wir dahin und dann, ja, kommen uns rein ins Wohnzimmer, ins gediegene Wohnzimmer. Und Ulla Flohr kochte dann Kaffee für uns. Ja, da haben wir uns unterhalten. Ne? Und den Verlauf des Gesprächs habe ich nicht mehr im Kopf, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, wie es da aussah. Ich weiß noch, dass er dann auch, wollte er dann noch so Videobänder zeigen vom Foul. Mhm. Und andere Sachen noch und so. Das klappte aber irgendwie, das weiß ich noch, das klappte nicht. Der Videorekorder funktionierte nicht richtig.
Da war also der Techniker kam mit der Technik nicht zurecht.
Ne? Da war er dann sauer. Und ich meine auch, der Nino war auch dabei damals.
Sein Sohn, ja. Hm.
Und kannte sich besser damit aus, aber auch der hat es nicht hingekriegt. Ja, und so lief das da irgendwie. Das war das erste Kennenlernen und ich kann wirklich beim besten Willen jetzt nicht sagen, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß nur eins, dass dann halt später dann, gar nicht mal so viel später, ein, zwei Jahre später, ich ihn dann enger, also dann hatte ich relativ eng mit ihm zu tun, deshalb, weil ich damals auf die glorreiche Idee kam, ich mache dieses so ein Tagbuch. Das war ja das erste Buch, was ich überhaupt je gemacht habe. Das war dann 1982 ist das gemacht worden und ja, Anfang, Ende 82 erschienen. Und in der Zeit, ich wollte ja unbedingt von ihm da seine Kommentare zu seiner Zeit beim FC halt haben. Und dann habe ich den x-mal angerufen und auch getroffen und dann mit Video, Kassettenrekorder, alles aufgenommen und so. Und dann über die jeweilige Zeit mit ihm dann gesprochen. Und das lief immer nach dem gleichen Muster ab. Und man traf sich und der sagte dann irgendwas dazu. Und dann sage ich, ja, und wie war dies und wie war das? Weiß ich nicht mehr, schrieb irgendjemand, mach das. Ne?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann ich schreibe das alles mal vor und dann schicke ich dir das und dann sagst du, ob das so okay ist. Ne? Und dann sagte er, ja, ist gut, lass mal das Essen, ja. Und das habe ich dann so gemacht. Also ich habe dann, also Saison für Saison habe ich das alles aufgeschrieben, habe ich den, also mit Schreibmaschine damals, mit Schreibmaschine aufgeschrieben, im Umschlag gesteckt, drüber geschickt und jedes Mal, also der hat das irgendwie überflogen und hat gesagt, ja, ist gut, super, alles gut. Ne? Und, dann, und so sind dann diese Dinge ins Buch gekommen und daraus entwickelte sich das irgendwie. Ne? Man hat sich dann hin und wieder getroffen, mal in Euskirchen, mal kam er dann zum Hansaring in Köln, wo das Büro war. Das war aber dann schon wiederum ein bisschen später. Ich habe dann, dann kam eine wirklich fantastische Nummer. Also dann kam wirklich die Geschichte zustande, als das Buch erschien. Damals ging das alles noch. Es gab eine Präsentation des Buches im Kaufhof in Köln, Hohe Straße. Und das ist auch so typisch gewesen. Ich hatte damals den Oberrat als den Superstar damals. Ne? Ja. Der kam zur Autogrammstunde mit dem Heinz. Und mit Wolfgang Weber. Also die drei Top-Spieler haben dann quasi dieses so ein Tagbuch präsentiert. Ne? Und da gab es eine Autogrammstunde.
Das war 84, glaube ich, ne? So den Zeitraum.
83.
83 sogar.
Und das war, der Kaufhof nahm dann einfach mal eben so, nur für die Autogrammstunde 1000 Bücher. Nur dafür. Ne?
Ja.
Die wurden da hingebracht, dann haben sie die aufgebaut, Riesenbühne mit allem Pipapo und so. Und dann kam alleine am ersten Tag, also ich glaube, von den 1000 Büchern sind 800 an dem ersten Tag direkt weg gewesen. Und die Jungs, die drei, sind aus dem Schreiben nicht mehr rausgekommen. Ne? Das war wirklich, das war unendliche Schlangen von Menschen, die da das Buch gekauft haben. Und die drei haben das dann halt eben gemacht. Typisch war auch, wie das alles zustande kam. Der Schwierigste war der Oberrat, bis der bereit war, überhaupt zu kommen. Und dann ging es auch ums Geld, ne? Also wie viel und so, ne? Bei dem Heinz war das völlig anders. Wenn er sagte, ich komme, dann komme ich. Geld ist egal. Also der hätte auch sagen können, du zahlst 500 Mark. Ne? Da wäre er auch gekommen, ne? So ungefähr. Ne? Also so war der drauf. Ne?
Ja.
Und ja. Und da das alles auch Spaß machte, da ist der Kontakt die ganze Zeit geblieben irgendwie. Ne? Man hat sich halt hin und wieder gesehen und auch gesprochen und damals auch über die damalige aktuelle Situation beim FC sich oft unterhalten und so. Ja, und das wurde dann immer mehr später dann, als dann 1993 dann die Bücher da über die EM damals, so ein Tagbuch über die EM-Geschichte der Nationalmannschaft kam und dann die WM-Geschichte Und auch da habe ich dann diverse Autogrammstunden mit dem zusammen gemacht. Also auch, es lief immer nach dem gleichen, mehr oder weniger nach dem gleichen Muster. Man traf sich irgendwo, man fuhr dahin. Und dann hat er sich da hingesetzt, hat die ganzen Autogramme da gemacht. Da war es nie ein Problem. Es wurde ja immer gesagt, dass er das ungern gemacht hätte. Ne? Stimmt überhaupt nicht. Ne? Er hat das gern gemacht eigentlich. Ne?
Ja.
Erstens hat er Geld dafür gekriegt. Zweitens hat er Spaß gehabt mit den Leuten. Die waren auch nicht unangenehm oder so. Das war nicht der Fall. Und danach wurde es für den erst richtig interessant, weil dann musste man immer essen gehen. Ne? Mhm. Das war immer Standard. Ne?
Also jetzt analog zu dem Thekenphilosophen-Thema, was wir natürlich heute hier bespielen. Es gibt ein wunderbares Bild von euch beiden, von dir und Heinz, eben an der Theke. Also wirklich in einer Kneipe an der Theke stehen.
Ja, das war im Birkenhof.
Im Birkenhof.
Ja, direkt in der Nähe vom Stadion.
Ja, erzähl mal, wie war er denn so? Nicht nur an der Theke generell. Also du hast jetzt erzählt, was du mit ihm gemacht hast. Aber wie bist du jetzt mit ihm? Was hast du für einen Eindruck gehabt? Weil du hast ihn ja vorher auch als Fußballspieler total bewundert.
Ja.
Wie war er dann als Mensch?
Ja, also wie war der als Mensch?
Minimalistisch, einsilbig,
ja,
oder konnte
er? Auf der einen Seite, aber das, ich habe selten jemanden erlebt, der wirklich so, wie soll ich sagen?
Ambivalent.
Genau, oder? Ja. Also wo der auf der einen Seite konnte der total muffelig und griesgrämig und bärbeißig und redefaul sein, das gab's, klar. Aber es gab genauso Momente, wo der völlig aus sich rausging und plötzlich laberte wie ein Wasserfall. Ne? Das gab es auch. Ne? Man sagt immer, das wäre in dem Milieu gewesen, wo er sich gerne aufgehalten hat, sprich im kleinen Köln und so. Das mag zwar auch noch der Fall gewesen sein.
Also dieses Rotlichtthema.
Ja, ja, das mag da auch gewesen sein. Aber gut, ich habe ihn auch im kleinen Köln erlebt, aber ich habe ihn selten jetzt in diesem Milieu erlebt. Sondern wenn, hat man sich wahlweise bei mir im Büro getroffen, ist dann dort irgendwo hingegangen, in eine Kneipe oder in ein Restaurant und hat da teilweise, weil der dann auch, der hörte dann auch nicht mehr auf. Ne? Also der hätte tagelang dann, wenn ihm irgendwo was gefallen hat, dann konnte der da tagelang bleiben. Und das war mir außerordentlich sympathisch. Und es kam echt wirklich drauf an, wie man den packte. Also es konnte sein, dass du den zufällig an irgendeinem bestimmten Thema gepackt hast und dann fing der an, entweder darüber nachzudenken und dann auch irgendwas da wirklich Substanzielles zu sagen. Ja, oder aber das gelang dir nicht und dann hast du halt einfach nur irgend so ein, weiß ich nicht, so ein läppisches Statement gekriegt, wenn überhaupt. Ne?
Ja, ja.
Aber wenn der einmal ins Reden kam, wenn der einmal ins Nachdenken kam, dann war das schon teilweise echt erstaunlich. Und auch schon beeindruckend teilweise, ja, was der von sich gab. Ne?
Hat dich denn seine Art, wie du ihn dann kennengelernt hast, hat das vielleicht einige Dinge erklärt im Nachhinein? Also unter anderem, es wird ja immer darüber gesprochen, 39 Länderspiele, damit 4 weniger als Hector.
Ja.
39 Länderspiele seien für sein Spielvermögen, für seine überragende Fähigkeiten, aber fast schon eine Beleidigung, das wäre viel zu wenig. Kann das auch daran gelegen haben, dass er als Typ so schwierig war und gerade mit einem Helmut Schön, der ja auch nicht gerade einfach war?
Ja, vielleicht, aber glaube ich nicht. Also ich glaube, dass er, das sind solche Leute, die halt, wenn die nicht an die richtigen Leute geraten, kriegen die ein Problem. Also man hat damals, war es in Deutschland so, dass solche Leute, die halt bestimmte technische Fähigkeiten besaßen, oder überragende technische Fähigkeiten besaßen, keineswegs jetzt hoch angesehen waren. Das kann man nicht sagen. Also man hat sich nicht in Deutschland unbedingt daran erfreut, dass irgendjemand großartige technische Glanzleistungen brachte. Das war nicht verpönt, aber es war auch jetzt nicht etwa so, als wenn man das jetzt besonders hervorhob.
Das war so ein bisschen brotlose Kunst, ne? So
genau.
Zirkuspferd oder wie sagt man da gesagt? Oder?
Ja, 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 ja. Das war immer das Problem. Also die Kritik ist ja je nach Lage der Dinge auch durchaus berechtigt. Aber bei dem Flo war es ja nicht so, dass der das irgendwie so für sich machte und just for fun irgendwie so ein paar Tricksereien mal ausprobierte am Spielfeld, sondern der hat das ja immer auch aus bestimmten Gründen gemacht. Er hat das ja, wenn er zu dem Ergebnis kam, in Bruchteilen von Sekunden bei so einem Spiel, es ist besser, ich umspiele den jetzt, als dass ich einen riskanten Pass mache. Dann hat er das gemacht. Und in der Regel lag der auch da so antizipationsmäßig, auch meistens richtig. Ne? Es gab natürlich auch Situationen, wo er das hätte durchaus nicht hätte tun brauchen. Klar, das ist immer so bei solchen Situationen. Und der hat halt das wirklich Interessante an dem Flo war halt eben diese enorme Fähigkeit, mit dem Ball umzugehen. Ne? Also auch den so komisch, also früher war es ja so, man konnte nicht, wenn man im Stadion saß, man hat nicht gesehen, was hat er wirklich genau da gemacht, je nachdem, wo man saß. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, man merkte, der war an dem Typ da vorbei irgendwie und am nächsten auch. Und das ging alles so ratzfatz und so schnell und so dubios beinahe, dass du dir dachtest, was, der zaubert.
Ich glaube, der hat selbst gerade gar nicht gewusst oder geplant, ich gehe jetzt da so und so vorbei,
meinst du doch? Ja, doch. Also er muss ja auch beim Training, musste ja auch bestimmte Sachen auch wirklich regelrecht sich eingepaukt haben. Also er hat das ja wirklich auch perfektioniert. Er wusste ganz genau, also der hat wirklich auf dem Gebiet dann fast schon so wissenschaftliche Studien betrieben. Ne? War ja auch im Film haben das ja manche auch gesagt. Ne? Also der ist ja manchmal zum Training gekommen und hat irgendwie gesagt, er hätte im Fernsehen irgendwie einen Trick von dem Rivellino gesehen und dann hat er den ausprobiert und nach einer halben Stunde konnte er den.
Ne? Brasilianer Rivellino oder ich glaube Jürgen Lovac hat das erzählt.
Genau, der hat das erzählt, ja. Und das waren solche Sachen halt. Ne? Und das, diese Fähigkeit besaß der. Und das zu einer Zeit, also heute wäre das ja alles noch in die Potenz. Ne? Also heutzutage kannst du ja alles aus 1000 Perspektiven sehen und genau sehen und in Slow Motion und in Close-Up-Aufnahmen und so.
Da würde jetzt der moderne Heinz Floh sich akribisch hinsetzen und im Prinzip auf mehreren Bildschirmen gucken, wie hat er den Ball jetzt um den rübergelegt.
Ja, genau. Ja. Gehe ich von aus. Und also der hatte da wirklich, dazu kommt natürlich noch das Talent, ne, dieses Urtalent, was er hatte. Aber ich würde behaupten, das ist alles nicht alleine nur pures technisches, fußballerisches Talent gewesen. Ich würde behaupten, dass der Typ eine künstlerische Ader hatte. Der war Künstler. Ja. Das hätte auch was anderes sein können. Es hätte auch vielleicht auch Musik sein können, weiß nicht. Ne? Ja, ja. Oder Zeichner. Ne? Das war ja auch so. Auch im Film ist das ja zufällig rausgekommen, dass der Werner Schaffrath, von dem wir gerade sprachen, der erzählte das ja auch, ne? Dass er da so im Rahmen seiner Lehre so eine Zeichnung von der Drehstrommaschine machen musste. Ja. Die der da irgendwie so aus dem Handgelenk zeichnete. Ne? Und da muss irgendwas gewesen sein, irgend so eine kreative Ader, die sich bei ihm halt eben im Fußball ausdrückte.
Das wird ja auch immer wieder gesagt, zum Beispiel auch sein Rüdiger Schmitz, das auch sagte, also am liebsten nur Fußball, 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 weil er sich da, glaube ich, am ehesten ausdrücken konnte. Und das hat ihn halt dann auch mehr oder weniger dann so gut werden lassen, weil er natürlich, wenn er je mehr auf dem Fußballplatz stehst, umso mehr kommt die Sicherheit und so weiter und so weiter. Ich wollte auf eine Sache zurück, du hast eben mal angesprochen, so von wegen, der hat ja auch manchmal bestimmte Leute um sich gebraucht. Ja. Ich denke da jetzt besonders an Trainer. Ja. Hennes Weisweiler, obwohl der ihn ja später demontiert hat und auch einer der Gründe, warum er gegangen ist. Aber trotzdem, das hat er ja im Nachhinein mehr oder weniger dann schon fast nach vielen Jahren dann nicht mehr so eng gesehen und hat ihn immer in den höchsten Tönen gelobt. Ein anderer Trainer, Chick Czajkowski, der immer gesagt hat, er hätte ihm alle Freiheiten gegeben und der Heinz, der kann ja bei mir machen, was er will. Da sollte man ja eigentlich meinen, dass er ihm dankbar dafür war. War er aber gar nicht. Ja. Hast du mir jedenfalls mal erzählt. Ja. Der hat ihn, also ich glaube, ihm haben auch die richtigen Trainer gefehlt, das Thema eben hat.
Ja klar, das war der springende Punkt. Ne? Also eigentlich, es stimmt ja auch. Ne? Also wenn man sich den Verlauf seiner Karriere anschaut, dann stellt man auch fest, dass es gab ja auch Spiele, also wo man sagt, ja, das war so ein lustloses Gekicke auch von ihm teilweise. Und das gab's ja auch. Ne? Und das hatte damit zu tun, dass er halt keine klaren Ansagen hatte. Mhm. Eigentlich. Ne? Oder dass irgendein Trainer ihm gesagt hätte, pass mal auf, Heinz, wenn du das jetzt so und so und so machst, dann hat das diesen und jenen Effekt. Wenn er das hätte nachvollziehen können und verstehen können, dann hätte er das wahrscheinlich auch gemacht, hätte sich anders verhalten. Das hat er aber nicht. Diese Ansagen hat er nicht gekriegt, glaube ich. Er hat es nie, also vom Czajkowski schon mal gar nicht. Das weiß ich wohl. Das hat er selbst mir auch gesagt.
Wie genau hat er das?
Ja, solche Sachen hat er nicht jetzt groß ausgeführt. Ne? Das waren nur so flapsige Bemerkungen. Ach so, ja. Das war dann auch der Doof oder ne, der Kundnix oder der Clown oder was weiß ich, ne, der dicke Clown oder oder so. Ne? Das waren da solche eher so abwertende Bemerkungen, die der dann so drauf hatte. Aber wenn du ihn dann gefragt hast, ja, aber warum, weshalb und wieso, dann konntest du dich schon darüber mit dem genauer unterhalten. Aber das musstest du dann halt auch tun. Mhm. Sonst hast du einfach nur das Statement von dem gehört. Und der Tschaikowski hat das zwar einigermaßen oder eigentlich richtig erkannt. Der Tschaikowski war ja kein Blödmann. Ne? Der hatte ja immerhin große Trainererfolge aufzuweisen.
Erster Meistertrainer vom FC.
Vom FC, erster Meistertrainer von Bayern München und so weiter. Also immerhin, ich meine, ohne Chick Tschaikowski würde es Bayern München in der Form auch nicht geben. Ne? Also das ist ein riesen Trainer eigentlich gewesen. Und der war auch ein guter Spieler. Allerdings habe ich ihn nie gesehen. So, und der kommt zu dem Ergebnis, also dem kann ich nichts beibringen. Wir haben den Overath als den Spiellenker, der da im Grunde genommen das Spiel aufzieht, weil Kraft seiner Fähigkeit halt über 20, 30, 50 Meter Bässe genau zu schlagen. Und dann haben wir noch den Flo, der halt das nicht macht, sondern stattdessen Kurzpassspiel und diese Fähigkeit zu dribbeln besitzt, aber genauso ein Spiel aufziehen kann. Also lass den einfach machen, was er will. Und wenn der zu dem Ergebnis kommt, ich mache das jetzt so und so und so, stimmt der auch in der Regel. Also, und was hat der Kerl da in der Radrennbahn für Tore geschossen? Naja. Oder Spiele umgerissen oder Vorlagen gegeben oder wirklich fantastische Sachen gemacht. Das war wirklich teilweise jedenfalls Fußball vom anderen Stern. Und das dem jetzt nicht vorzuschreiben, du gehst jetzt dahin und du bleibst nur auf der Seite oder du machst dies oder machst das. Das war schon richtig, eigentlich. Aber er hätte, der Tschaikowski hätte es wahrscheinlich anders machen müssen. Hätte der Weißweiler ihm das gesagt, das war eine Frage des Typs. Mhm. Der Weißweiler als Kölscher, weil das war ja auch immer ganz wichtig für den. Also wenn einer kein Kölsch sprach, dann war das ja sowieso schon alles.
Das war schon kaputt. Ja, Helmut Schön sprach, glaube ich, kein Kölsch.
Ja, das war für den ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der Weißweiler war so gesehen eben halt goldrichtig. Ne? Eigentlich, wenn der Weißweiler den als 18-Jähriger bekommen hätte, dann will nicht wissen, was draus geworden wäre.
Ich glaube, da würden wir heute noch über ganz andere Dinge reden. Ne? Ja. Das kann durchaus sein, weil also für mich ist das ein Ab. Also ich kann das immer noch nicht. Es fällt mir schwer, den Leuten zu erklären, was das Besondere war, weil es einfach so besonders war, dass es eigentlich jeder hätte sehen müssen. Also das war für mich, also als junger Mensch, ich habe ja eben gesagt, ich habe ihn kennengelernt klingt so, als hätte ich ihn wirklich gekannt, aber ich habe ihn ja wirklich nur spielen sehen. Aber was ich da gesehen habe, habe ich dann gedacht, sieht das eigentlich kein anderer? Mhm. Also, und das hat mich so gewundert, dass alle dem Overath, sage ich mal, so toll der war, ohne Zweifel. Ne? Aber ich fand das viel größere fußballerische Talent habe ich bei Heinz Flohe gesehen. Und wenn du jetzt auch, du hast deinen Film ja schon mehrfach erwähnt, das ist ja auch sehr richtig, wenn ich alleine schon an die Aussagen eines Günter Netzer denke, der aber sowas von klar und deutlich in die Kamera sagt, also das war der, also der hat mehr gekonnt als die Spieler, die ganz großen Spieler Deutschlands. Ne? Also damit ist er ja automatisch schon einer der ganz großen, wenn er nicht sogar der Größte war. Was das fußballerische Talent angeht. Ich denke, da sind wir uns einig, er hätte noch mehr draus machen können. Ich meine, klar, ein Meistertitel,
müssen,
die Pokalsieger, alles gut, ja. Aber stell dir mal vor, der wäre vielleicht mit, ja, irgendwann, ja, ich also FC-Fan tut es einem weh, aber stell dir vor, er wäre vielleicht dann doch zu Bayern München gegangen.
Ja, hätte er machen können. Und auch das war ja dann der Grund, warum er nicht gegangen ist, lag ja auch an seiner Art, wie er lebte. Ne? Also Euskirchen war sein Lebensmittelpunkt und den da wegzukriegen, wäre dann schon sehr schwer gewesen und Geld konnte den eh nicht wirklich locken, das muss man auch ganz klar sagen. Also gut, wenn es jetzt in utopische Dimensionen gegangen wäre, vielleicht doch, aber darüber hinaus, er hatte jetzt auch den Rüdiger Schmitz, der ja auch mittlerweile schon verstorben ist, als Berater, auf den er auch durchaus gehört hat. Aber der Schmitz war ja auch nicht jetzt jemand, der auf die Person hat großen Einfluss nehmen können. Der konnte die Person nur so nehmen, wie sie war. Und hat halt dementsprechend drumherum die Dinge getan, die getan werden mussten. Aber er hat nie versucht, auf ihn Einfluss zu nehmen. Und das einfach deshalb, weil Schmitz sich dachte, wahrscheinlich dachte, du kannst ja eh nichts ändern. Der ist so. Ne? Und es war ja auch tatsächlich so, wenn er einmal irgendeine Ansicht hatte, dann blieb der auch stur dabei. Ne, da konnte passieren, was wollte. Ne? Und das sind aber auch so, sage ich jetzt mal so, Legenden, die auf der einen Seite zwar auch richtig sind, aber andererseits auch nicht ganz richtig. Ne? Also ich habe zum Beispiel einmal diese Situation erlebt, wo ich mit der Ulla floh, damals, als er schon tot war, und ich stand in der Pflicht, ihr das Manuskript vorher zu geben.
Ja.
Und sie hat dann, in meinem Beisein hat sie das Buch dann quasi gelesen, und in dem gleichen Wohnzimmer, wo damals auch das allererste Treffen stattfand, saß die da und dann las die, und irgendwie, das dauerte natürlich alles ewig, und irgendwann dachte ich mir, irgendwann musst du mal sagen, ne, damit überhaupt mal was gesagt wird. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, also, weil irgendwie im Buch war gerade irgend so ein Passus gewesen, wo sie da irgendwas wissen wollte. Und da hatte ich irgendwie so mehr oder weniger, damit ich nur überhaupt was sage, zu ihr gesagt, naja, also wenn ich den Heinz damals kennengelernt hätte, hätte ich dem seine Medienscheu schon irgendwie ausgetrieben. Hm. No, und da dachte ich, jetzt kommt von der Ulla, du hast ja nicht, Alter, du spinnst ja, dachte ich. Ne? Hm. Und dann sagte die tatsächlich zu mir, da bin ich fast vom Stuhl gefahren, und sagte, ja, das glaube ich auch. Ja. Und da dachte ich, komisch, ne? Also das war schon wirklich, das ging mir richtig nahe. Ne? Mhm. Und ich glaube das auch, ne? Also natürlich nicht damals als 20-Jähriger, da hätte ich nichts machen können, aber wenn ich ungefähr in seinem Alter gewesen wäre und ich hätte ihn damals kennengelernt, glaube ich schon, dass ich ihm auch diese Angst vor den Medien genommen hätte.
Also man sieht das ja ganz besonders wieder im Film. Heinz Floh, der mit dem Ball tanzte. Ich will es einfach nur noch mal erwähnt haben. Es soll ja immer noch ein paar Leute geben,
die ihn noch nicht gesehen
die
haben.
Ihn erschreckenderweise nicht gesehen haben. Also ich kann euch wirklich nur sagen, das ist ja, ist einfach ein großartiger Film. Jetzt nicht, weil ich auch ein kleines bisschen noch mitbeteiligt war, sondern letztendlich, weil es auch eine tolle Vorlage von Heinz Floh selber war. Er war ja sein Leben selbst und dann natürlich dann auch die wahnsinnige Finesse im Spiel und so weiter. Ne? Also, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, nämlich diese Medienaversion. Es ist ja dieser eine Auftritt im aktuellen Sportstudio, den es dann tatsächlich dann doch noch gab, auch wenn jetzt in manchen Medien was anderes steht. Nee, er war zwar unheimlich oft eingeladen, ja, aber er war tatsächlich einmal mit Bernd Kullmann zusammen da. Das muss 73 gewesen sein.
Ja, ja, ja.
Und wenn man das sieht, dann kann man ja gar nicht glauben, dass das der Typ ist, der auf dem Fußballplatz wirklich aber mal alle verarscht, die ihn irgendwie in den Weg stellt. Eine schüchterne Darstellung seiner selbst, das war schon wirklich, das ist auch im Nachhinein noch so ein bisschen ergreifend.
Man sieht ja sogar die Schmeißperlen auf seiner Stirn.
Ja, das kann auch an den Lampen gelegen haben, ja, aber das war bestimmt eine Mischung daraus.
Ja, ja, der hat ja Panik gehabt. Er hatte wirklich Panik gehabt und man merkt ihm seine ganze Unsicherheit und das ganze Unwohlsein merkt man eben sofort an. Und ja, aber dennoch, also man sieht ja, wenn man das dann vergleicht, dann später dann, 1978, wird er ja dann auch nochmal am Spielfeldrand interviewt, wo er das ja alles sehr souverän schon macht.
Da macht
er
souverän,
und ja. Und teilweise auch ganz witzig, ne? Und der hätte das Zeug dazu gehabt, wenn man den dann entsprechend richtig gecoacht hätte und so wie man es heute macht und so, dann da hätte der auch durchaus so diese, wie soll ich sagen, diese Medien Präsenz haben können, die er gebraucht hätte.
Potenzial, jetzt außerhalb seines fußballerischen Wahnsinnsvermögens.
Ja, ja, sicher, natürlich.
Er hatte ja, sah nicht schlecht aus, er war so, soll ich sagen, so vom Typus her, ja, passte er in die Zeit. Also ja, er hat ja auch mal eine Zeit lang, das hast du mir jetzt noch mal erzählt, da gab es doch dieses Interview in dieser, ja, Bravo-ähnlichen Zeitung, wo er mit Marius Müller-Westernhagen, ja, gemeinsam, ja, da aufgetreten,
ja,
ist.
Ja, Twen, aber das war jetzt nicht Bravo-mäßig, das war eher so eine Art, da gab es mal so eine Phase von Magazinen, Tempo hieß da einer mal, dann Wiener gab es auch, und dazu zählte dann, vorher war Twen im Grunde die Vorlage dafür.
Ja.
Und da gab es eine Nullnummer, Twen, und da gab es dann dieses Interview zwischen ihm, also Westernhagen interviewte ihn, war aber nach seiner Karriere. Ne? Das war also auch kurze Zeit danach, also weiß ich was, wenige Monate nach dem Karriereende. Das muss ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein, als ich ihn kennengelernt habe. Ungefähr auch so Anfang 80. Und ja, dieses Interview, ja gut, auch, ich sag jetzt mal nicht, dass das große, wie soll ich sagen, intellektuelle Ergüsse gegeben hat in dem Interview, aber immerhin, es gab dieses Interview, klar.
Ja, ja.
Also er hatte dann im Laufe der Zeit schon so eine gewisse Fähigkeit entwickelt, sich auszudrücken. Das konnte er dann. Aber ich hätte denen gar nicht gesagt, versuch dich irgendwie großartig auszudrücken. Ich hätte ihm gesagt, red, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Red das so, wie du bist. Ganz einfach. Ja. Wäre witzig genug gewesen. Das hätte gereicht. So à la Podolski.
Ist ja nicht unähnlich vom Typus. Ja. Natürlich andere Zeiten, andere. Aber Podolski ist ja auch mit Medien und Kameras groß geworden, sozusagen. Das gab es ja damals eben
nicht. Ja, und er hat halt diese Wichtigkeit erkannt von Medien. Also das war dem Podolski ja mehr oder weniger auch so in die Wiege gelegt, dass der halt instinktiv dann die Nähe der Kamera sucht.
Ja.
Und der Flo hat instinktiv die Flucht gesucht und auch angetreten. Und das hätte er mal besser nicht getan.
Ja, das ist, ich glaube, vieles davon, was wir gerade besprechen, wird ja im Film ja schon so ein bisschen gedeutet, dass diese Medienaversion auch dafür gesorgt hat, dass er eben nicht mehr einen Länderspieler hatte, dass er keine Lobby hatte. Die Bayern hat natürlich quasi die gesamte Bildzeitung hinter sich. Franz Beckenbauer war der Obermotz. Ja. Und alle anderen haben so ein bisschen in seinem Windschatten agiert und der konnte ja im Prinzip die Mannschaft aufstellen, wie er wollte.
Ja, er hatte den Einfluss auf den Schön und Beckenbauer hatte halt auch diese nonchalante Art, mit dem umgehen zu können. Das konnte der. Ne? Abgesehen mal davon, durch seine Spielweise und seine Fähigkeit, auch die Mannschaft um sich herum zu binden und auch so agieren zu lassen, wie er das gerne hätte, hat ihn halt in die Lage versetzt, den Schön sehr stark beeinflussen zu können.
Ja.
Wäre Flo nach München gewechselt, zu Bayern München, und der Beckenbauer wollte ihn ja auch unbedingt haben, dann wäre es keine Frage gewesen, dass der immer gespielt hätte, und zwar immer. Hm. Ja, dann hätte es eines Fingerschnipsens von Franzl gebraucht und der Flo hätte gespielt. Und mit Sicherheit wäre er dann im Endspiel dabei gewesen, von der ersten bis zur letzten Minute. Und er hätte kein einziges Spiel sonst verpasst. Also auch 72 schon bei der EM. Also wäre er wahrscheinlich dann auch schon in der Mannschaft gewesen.
Er war ja im Viertelfinale noch dabei, und zwar im Rückspiel. Nicht das Hinspiel, was die Deutschen ja dieses Jahrhundertspiel 3-1 in England gewonnen haben.
Ja.
Da hat er nicht gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr warum. Obwohl, da waren nämlich einige verletzt gefehlt. Vielleicht war er auch verletzt, weiß ich nicht mehr. Und aber das Rückspiel, das wird immer gerne vergessen, dass es nämlich ein Rückspiel gab.
Ja.
Das war in Berlin, das ist 0-0 ausgegangen. Da hat er 90 Minuten durchgespielt.
Ja, ja.
War ja auch nicht ganz unwichtig, weil die Engländer hatten eine Weltklasse-Mannschaft und wären auch durchaus in der Lage gewesen, in Deutschland mal eben 2-0 zu gewinnen.
Also,
oder 3-0. Also von daher hat er auch seine Anteile an diesem großen Europameisterschaftstriumph, aber da ist natürlich dann, also dann dieses Mini-Turnier, da ist er nicht für nominiert worden.
Ja.
Hannes Löhr war der einzige Kölner, ist aber nicht zum Einsatz gekommen. Ja, so ist es eben manchmal. Ja, dann Nationalmannschaft. Ich meine, hatte er 78 dann die große Chance, sozusagen auf dem Zenit seiner Karriere. Sie hatten gerade das Double geholt, was er als Seele sozusagen des Doubles mit initiiert hat, und dann geht's nach Argentinien und dann läuft die WM, wie sie eben gelaufen ist. Also auch wieder so eine gewisse Tragik, die er halt immer mal wieder hatte. Würdest du ihn als tragischen Spieler bezeichnen oder er hatte wenigstens tragische Momente?
Ja, das kann man wohl laut sagen, ja. Kann man schon so sehen. Klar, also wenn man das mal im Detail sieht, muss man sogar sagen, extrem tragisch sogar.
Ja, vor allem also wenn man, klar, Karriereende.
Ne? Ja, eben. Ne? Also alleine dieses Ende der Karriere ist ja schon tragisch genug. Ne? Aber auch der Wechsel zu 1860 München, das hätte ja alles gar nicht passieren brauchen. Das war ja alles völlig unnötig.
Ja.
Völlig unnötig. Und 78, die Scheiße, dass er dann in dem Spiel gegen Italien sich so schwer verletzt und dann auch dadurch die gesamte nächste Saison dann halt eben immer wieder fehlte. Und kurze Zeit vorher aber dann Gottlob halt der Double-Gewinn, der untrennbar mit seinem Namen jetzt verbunden ist und immer da sein wird, immer da bleiben wird. Das ist das eine. Und ja, davor, 77, ne, er hat ja dann auch diese Phase vor 78 in der Nationalmannschaft wirklich fantastische Spiele auch gemacht, wichtige Tore, 1000. Länderspieltor und
ja,
so.
Ja.
Das sind ja auch Dinge, die bleiben ja auch. Ne? 76, die EM, blöd, dass der Hoeneß verschossen hat, ne, und so weiter. Also diese ganzen Dinge, klar, das ist alles Spitze auf Knopf, es hätte so und so laufen können. Es ist so gelaufen. Und auch jetzt kann man schon fast wieder sagen, es ist irgendwie ein bisschen tragisch, weil es hat auch damit zu tun, das ist jedenfalls meine Ansicht, es hat auch damit zu tun, dass er halt beim 1. FC Köln gespielt hat.
Ja, ja.
Und nicht bei, selbst wenn er beim HSV gespielt hätte, wäre es, glaube ich, anders gelaufen. Ich habe es ja gemerkt an der Tatsache, dass ich den Film gemacht habe und auch das Buch gemacht habe. Und wenn man bei den Medien in Hamburg das Thema Flora gebracht hat, der Spiegel beispielsweise, der sich mit Sicherheit lang und breit über den Film ausgelassen hätte, wenn es denn ein Spieler von Bayern München gewesen wäre. Und meinetwegen hätte es auch ein Spieler von Eintracht Braunschweig sein können, den man auf die Art und Weise posthum würdigt und ins Rampenlicht zurückholt, indem er mal ganz kurzfristig gestanden hat und plötzlich dann wieder durch den Film steht. Das hatte mit der Aversion gegen Köln zu tun. Die Kölner machen sich da immer große Illusionen darüber. Die Kölner hatten auch keine Lobby in der Nationalmannschaft, in den Medien. Die Bild-Zeitung hat immer Gladbach vorgezogen. Also alle Leute, die bei Gladbach spielten, hatten eher eine Lobby als irgendeiner vom 1. FC Köln.
Deswegen ja auch die Blockbildung, ne, so genau. Damals mit Bayern und Gladbach.
Sie wird immer begründet damit, dass das halt auch die erfolgreichsten Mannschaften waren. Das waren sie ja zweifellos von den Titeln her. Aber dennoch, die Kölner hatten halt eben außergewöhnliche Spieler. Also mal Overath an erster Stelle irgendwo, ne, der da immer noch der Wichtigste so gesehen war. Aber der Flohe ganz genauso, der Löhr auch, der Weber ebenso, der Kullmann. Das waren alles Kapellmann.
Konopka.
Ja, der kam erst später so. Aber das waren so Leute, die halt eben, das sind immerhin sechs Leute. Oder der Welt damals, der ja auch knapp davor war, da Nationalspieler zu werden, als Torwart. Das waren so Leute, die hatten aber keinerlei, null Lobby.
Ja, das ist komisch. Ne? Ich meine, dass der 1. FC Köln, glaube ich, es nicht geschafft hat, sich außerhalb der Stadt, wobei in der Stadt hat er auch manchmal seine Probleme gehabt, aber ich meine jetzt wirklich weiter außerhalb.
Des Rheinlands, also alles, was außerhalb des Rheinlands war, haben sie ihre Schwierigkeiten gehabt.
Ja, wobei, ich meine, wo kommt das her? Weil wenn du jetzt an die Anfänge denkst, an die 60er Jahre, da war der FC dann schon das Nonplusultra in Deutschland. Da haben sich ja mehrere westdeutsche Meisterschaften hintereinander geholt, sind dann auch deutscher Meister, eigentlich viel zu selten, 62, 64, in diesem Zeitraum deutscher Meister geworden. Das ist schon komisch, ne? Dass man da eigentlich den Status hatte, den Bayern München dann später hatte, es aber nicht geschafft hat, da auch ein bisschen Einfluss geltend zu machen. Ich glaube, man hat sich da immer nur sich in sich selbst gefallen. Das ist ja so ein Ding, was man dem Kölner gerne nachsagt.
Ja, klar. Aber man hat auch... Köln hat immer das große Glück gehabt, dass zu bestimmten Zeiten halt außergewöhnliche Gestalten auftauchten. Das war damals halt Franz Krämer. Ja. Der das wohl alles wusste. Auch was diese Lobbyarbeit betrifft und dieses Strippenziehen und so, diese Dinge, die nötig sind, um auch so einen Erfolg dann über eine gewisse Zeit zu halten. Das hat er ja schon alleine durch sein Engagement beim DFB gemacht, ne? Also Krämer. Und dann war der Mann tot. Und dann brach dann erstmal ein Riesenvakuum in Köln, so gesehen aus. Auch wenn die Leute, die das dann nachher übernahmen, allesamt durch die Schule von Franz Krämer vorher gegangen waren. Und das hat es aber sie hatten allesamt nicht diese Klasse, ne, von dem Franz Krämer. Und das hat dazu geführt, dass Köln halt dadurch in so eine etwas bedeutungslosere Rolle geriet. Und es war dadurch natürlich auch einfacher für so einen Verein wie Borussia Mönchengladbach, die Sympathien einzuheimsen. Weil kleine Stadt, und da war Weißweiler damals der große Cheftrainer, sympathisch, kleines Stadion.
Das gallische Dorf, ne?
Das gallische Dorf, die immer gegen die Pleite kämpften und mussten immer ihre besten Spieler abgeben und so. Also diese Sympathien, die waren eindeutig Gladbach, nicht etwa bei 1. FC Köln.
Ja, und das hat natürlich mediale Auswirkungen gehabt. Deswegen, ich meine, es wird ja im Film immer wieder thematisiert, auch, dass die Kölner generell, das heißt, sagt Harald Konopka, einen ganz schweren Stand hatten beim DFB, also in dem Fall bei Bundestrainer
Helmut Schön. Und Overath im Übrigen auch. Also man meint immer, der Overath hatte dann irgend so eine Fähigkeit, mit den Medien umzugehen. Hatte der nicht. Ja. Er hatte die nicht. Er hatte genauso wenig ein Lobby eigentlich. Also wenn es um die Frage ging, wer spielt jetzt hier, Netzer oder Overath, hatte Netzer immer die besseren Karten bei den Medien. Immer.
Ja.
Da konnte der Overath erzählen, was er wollte. Der Overath hatte nur das große, große, große Glück, dass er mit dem Schön im Gegensatz zum Flo persönlich außerordentlich gut klarkam.
Ja.
Der Schön mochte den sehr. Und das hat ihn davor bewahrt, dass er nicht tatsächlich auch bei der WM 74 hinter Netzer gestanden
war. Das war ja schon ein großes Thema.
Ich glaube, dass der Schön mit dem Netzer längst nicht so gut klarkam, persönlich, wie mit dem Oberrat. Der Oberrat war ihm wesentlich näher.
Ja.
Aber das war jetzt unabhängig von Köln oder Gladbach. Der für den Schön war so ein Typ wie der Netzer halt viel zu sehr Popstar, viel zu sehr wie soll ich sagen, so High Society, ja,
Lebemann
Party und Disco und sowas alles. Und der Oberrat war halt eher der war verglichen damit seriös.
Ja, der war so ein bisschen spießig, sage ich mal. Ne? So im positiven Sinne.
Im Vergleich zum Netzer, ja.
Ja. Na,
also er hatte nicht diesen Glamour-Faktor.
Ja.
Na, er hatte nicht den Glamour-Faktor vom Netzer. Und das war dem Schönen suspekt. Und beim Schönen war auch einer suspekt, der halt dieses Rotlichtmilieu hatte. Ne? Und wow. Das hatte der Flo. Ne?
Ja, ja.
Also was der Netzer so als Disco-King hatte, ne? Das hatte der Flo dann als so Verbrecher-Freund. Ne? Das war dann dessen Problem. Ne? Und der Oberrat, der abgesehen davon vorher, also der hat WM 74 und 66 und so, das hatte ja alles schon auf der Habenseite. Und er war ja auch ein absoluter Weltklasse-Spieler.
Absolut. Also ich rede ja auch nur von der Saison 73-74.
Ja, ja,
er hatte Riesenprobleme, das weiß ich noch.
Ja.
Er hat ja von sich aus sogar überlegt, die WM abzusagen.
Ja.
Mit dem Gedanken hat er zumindest mal erzählt, ob er es wirklich gemacht hätte, weiß ich nicht. Er hat es ja auch am Ende nicht gemacht und er hat ja sich dann auch irgendwie im Turnier gesteigert, so typisch deutsche Turniermannschaft.
Ja, sicher.
Und, aber Flo kam da nur zu drei Einsätzen und es waren halt alles, bis auf das DDR-Spiel, wo er komplett gespielt hat, ausgerechnet das DDR-Spiel. Ja. Spielt er dann komplett, ist noch nicht mal der schlechteste, bei weitem nicht.
Ja.
Aber naja, es hat nun dann mal mitgefangen und
da bin ich dann beim Oberrat. Ne? Also der Oberrat hatte das Riesenglück gehabt, dass er ausgewechselt wird, der Netzer wird für ihn eingewechselt und in der Zeit, wo der Netzer drin ist, fällt das doch für die DDR. Ne?
Ja.
Und damit war der Netzer raus.
Ja.
Hätten die da aber die Deutschen, also die Westdeutschen, das 1-0 für sich geschossen oder gar der Netzer das Ding geschossen, da wäre der Oberrat raus gewesen.
Ja.
Da wäre er nicht mehr zum Einsatz gekommen.
Definitiv.
So läuft es halt. Ne?
Ja, das ist schon verrückt, wie sich manche Fußballgeschichten so ergeben. Es gibt ja auch in der jüngeren Vergangenheit dafür Beispiele. Mustafi verletzt sich 2014. Lahm muss wieder auf seinen angestammten Posten zurück. Was ja Jogi Löw damals absolut nicht wollte, aber er hatte dann keine andere Wahl mehr und im Prinzip ist Deutschland dadurch Weltmeister geworden. Ne? Also das sind alles so Dinge und das kannst du im Prinzip auch hierzu sagen. Flo hat letztendlich am Ende doch sehr große Erfolge erreicht, das wollen wir ja nicht...
Ja, Gott sei Dank.
Ne? Also
hätte er die nicht gehabt, das hätte ja auch jetzt im schlimmsten Falle mit dem Nudel scheitern können, theoretisch. Ne? Ja, wie hätte das denn ausgesehen? Ne?
Ja, ja.
Also, aber so ist er zumindest der Kapitän der Mannschaft, die halt den größten sportlichen Erfolg für den 1. FC Köln eingefahren hat, die es bisher gegeben hat und vermutlich auch in der Zukunft noch geben wird. Und das macht ihn halt so gesehen in gewisser Weise auch unsterblich. Und immerhin haben wir ja mit dem Film es hingekriegt, dass dieser Status vom Flo halt jedenfalls im Rheinland jetzt in etwa jedenfalls dem entspricht, wie es auch wirklich sein muss.
Ne?
Deutschlandweit sicherlich nicht. Das hat aber mit all dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Also diese Aversion gegenüber Köln habe ich bei dem Flohe-Film extrem gespürt.
Mhm.
Auch beim Double natürlich, auch
das
da.
Das ist so eine gewisse, ich sag mal, so spöttisches Abwinken, ach, die Kölner wieder. Ne?
Ja, wo auch ganz klar gesagt wird, ja, das ist doch aber ein Kölner Thema. Was sollen wir denn hier im Stern oder in der Zeit oder so? Ich habe wirklich mit Leuten, die da in der Sportredaktion gesessen haben, gesprochen, die da gesagt haben, ja, aber 1. FC Köln, wir können doch jetzt nicht hier in der großen Zeit einen Artikel machen, der dann in ganz Deutschland erscheint. Das ist doch ein Kölner Thema.
Der Witz ist, dass es aber dann doch alle kamen, also jedenfalls jede Menge.
Ja, es gab Ausnahmen, klar. Es gab dann die Süddeutsche Zeitung und so Sachen, die halt diese Artikel brachten. Aber wären wir damals nicht in München gewesen und hätten wir nicht die Redaktion da angerufen und mit denen gesprochen und so, ich wage zu bezweifeln, dass das passiert wäre. Ich stelle mir immer mal vor, was wäre gewesen, man hätte jetzt, sagen wir mal, irgendeinen so unterbewerteten Spieler wie Rainer Zobel oder so von Bayern München nach seiner Karriere gewürdigt und hätte dabei festgestellt, so schlecht war der ja gar nicht. Der war ja eigentlich ein Weltklasse-Spieler, jetzt mal angenommen. Ne?
Mhm.
Man wird das machen. Ja, ich bin sicher, dass da sich alle möglichen Feuilletonisten in Hamburg um das Thema geschlagen hätten. Mhm. Ne? Aber im Falle Köln ist das halt aus diesem komischen... aus dieser komischen Aversion heraus nie passiert.
Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass auch in den letzten, das kommt sicher dazu, das will ich sagen, dass in den letzten 25 Jahren der 1. FC Köln sich auch nicht gerade seriös präsentiert hat oder nicht immer. Ja, also das ist so irgendwie so ein bisschen, man hat sich, die Kölner wieder und die Champions League, haben sie mal, das ist, glaube ich, das hat sich so verfestigt. Ne? Also der 1. FC Köln, der einmal ein hoch angesehener Verein war unter Franz Krämer, du hast ihn eben erwähnt, im Prinzip auch die Bundesliga mit initiiert haben, eben durch Franz Krämer. Und das dann im Prinzip irgendwann, nachdem dann sozusagen das Thema dann sportlich weniger wurde und natürlich dann endgültig kippte nach dem ersten Abstieg, ja, da ist man im Prinzip in diese Richtung gelaufen. Passiert übrigens auch gerade dem HSV, ne, der auch nicht mehr ernst genommen wird und sich alle darüber lustig machen und Hamburg halt. Ne? Also das hat sich auch dramatisch geändert bei denen. Ja. Die gehen gerade so ein bisschen den Weg, den der FC hoffentlich schon durchschritten hat.
Ja, wobei der FC sogar jetzt dadurch, durch diese Erfolglosigkeit halt diesen, im Grunde haben sie dadurch jedenfalls an Sympathien enorm gewonnen. Mhm. Jetzt müssen sie nicht mehr sportlich ernst genommen werden, jetzt kann man die als so eine Art folkloristische Besonderheit wahrnehmen. Ne? Und das geschieht ja auch. Und insofern ist es ja auch tatsächlich so, dass die Medien es tatsächlich wahrnehmen. Ne? Also mittlerweile ist der FC halt jedenfalls so, er wird nicht mehr herabgewürdigt, er wird nicht mehr ignoriert, er findet statt. Mhm. Und wenn er stattfindet, ist die Berichterstattung sogar eher positiv als negativ.
Im Moment natürlich auch sehr stark unter dem jetzigen Trainer. Stefan Baumgart,
ja, das kommt auch noch
dazu. Gast noch bei uns hier, weil er auch positiv besetzt ist. Ne? Stöger war das ja auch, der war auch positiv besetzt, ne? Hat ja auch lange, das dürfte damit reinspielen. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei Hector Horn, die da auch in der Zeit gespielt haben.
Ja, wobei auch da typisch, ne? Also was die These, die ich eben genannt habe, nochmal unterstreicht. Ich war beim Spiel, letztes Spiel vom Hector, am 27. Mai. Bayern München Meister und so weiter. Ich habe danach dann abends das aktuelle Sportstudio geguckt und habe mir das alles nochmal angeschaut und gedacht, und typischerweise über die Tatsache, dass der Hector da verabschiedet wurde, ist nicht ein Satz im aktuellen Sportstudio gesagt worden.
Kein Satz. Das habe ich im Nachhinein auch gehört und gesehen. Ich habe es an dem Tag nicht geschaut, ich habe aber Sky geschaut, weil ich leider keine Karte mehr bekommen hatte. Ja, das geht auch einem Autor so, der bei der FC schreibt, dass er mal keine Karte kriegt und das war leider an dem Tag nicht mehr möglich. Aber dann habe ich mich ja eigentlich gefreut, dass ich zumindest dann bei Sky das zumindest in großen Teilen verfolgen konnte. Das Blöde war halt, dass die Bayern da Meister geworden sind und ab und zu ging es halt dann auch um die, klar, kann man auch ein bisschen verstehen. Aber man hat doch, sag ich mal, einen großen
Teil davon gesehen. Ja, man hätte es ja mal in einem zweiminütigen Beitrag im Rahmen der Berichterstattung bringen können oder sogar müssen. Ich meine, es ist ja nicht etwa irgendein Ersatzspieler da verabschiedet worden, sondern immerhin ein Nationalspieler, der die besagten 43 Länderspiele hatte und kein unwichtiger und keine unwichtige Gestalt gewesen ist
im deutschen Fußball. Genau, wenn man allein an diese Italien-Geschichte denkt, also Elfmetermark, für mich war er total souverän verwandelt, also nein, Spaß beiseite, er weiß ja selbst, dass Glück dabei war, aber dadurch ist er für mich auch definitiv auch eine überregionale Figur, vielleicht jetzt nicht die ganz große, aber...
Nein, das nicht, aber es hätte zumindest erwähnt werden können oder sogar müssen, weil das ist eigentlich journalistische Sorgfaltspflicht, wenn man so will. Und das haben sie nicht getan. Das ist wirklich, aber das wäre, glaube ich, wie gesagt, nicht passiert, wenn es um einen anderen Verein gegangen wäre.
Ja, sie haben zum Beispiel Lars Stindl, den ich immer sehr als Spieler geschätzt habe, da haben sie es nämlich gemacht.
Genau.
Ja. Also, und das ist okay, das kann man bei dem auch machen, finde ich auch absolut okay. Aber das hätte man auch dann über Jonas Hector eigentlich erst recht machen
können. Natürlich, ja, sicher.
Also, da muss man schon wieder sagen, das sind wieder so die Momente, wo man merkt, der FC wird eben doch nicht auf allen Ebenen ernst genommen. Aber ja, da muss man halt jetzt weiter arbeiten.
Ja.
Frank, wir könnten, glaube ich, hier noch stundenlang weiterreden. Ein paar Minuten machen wir auch noch, aber eben nicht mehr ewig. Ich würde trotzdem noch mal gerne darauf zu sprechen kommen, auf diese sogenannten Vereinslegenden.
Ja.
Und wir hatten eben, klar, die ganze Zeit logischerweise bei Heinz Flohe gesprochen. Karl-Heinz Thiel hat mal gesagt, also er nennt halt drei Spiele immer. Das ist immer Hans Schäfer, Wolfgang Overath und eben Heinz Flohe. Ich meine, es gibt auch Leute wie Littbarski, wie den Toni Schumacher, Karl-Heinz Thiel selbst, Wolfgang Weber, Dieter Müller, ich kann sie gar nicht alle gleichzeitig aufzählen. Auch sicher alles FC-Legenden. Würdest du aber trotzdem die Thielen-These stützen, dass das die großen drei waren? Oder würdest du es erweitern?
Erweitern würde ich es jetzt wohl erstmal nicht, weil er Thielen meint ja, dass Schäfer der Wichtigste war.
Ja. Overath der Bekannteste.
Der Bekannteste und Flohe der Talentierteste. Genau.
Also und diese These, ja.
Ja, und die These würde ich schon unterschreiben, ja. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, wo steht der Hector jetzt bei der Sache? Der würde, glaube ich, schon auf jeden Fall unter die ersten 10 kommen müssen.
Ja.
Das auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen halt aufgrund der Tatsache, die ihn halt eben auch so, wie soll ich sagen, wenn man so will, die lebenslange Rente sichert.
Ja,
also sein Spruch von wegen Gefühl zählt mehr als Geld, also das ist eben das, was der Kölner hören will.
Ja, das ist auch das, was er nie vergisst.
Um Gottes Willen, nie vergessen wird. Ja. Und das ist das, was dem halt ewig und drei Tage hinterher laufen wird, im positiven Sinne. Und das ist ja auch heutzutage, wenn es denn so ist, und ich würde sogar mal fast vermuten, dass er das sogar alles ernst meint, dass das schon was Besonderes ist.
Ja.
Nur das gibt es nicht alle Tage. Und deshalb eben, weil es das nicht alle Tage gibt, hat er halt diesen enormen Status.
Ja.
Also der wird nie wieder irgendwo ein Problem haben, Kaffee zu kriegen oder ein Bier.
Ja, ein Bier. Kölsch. Er trinkt ganz gern Kölsch, habe ich jedenfalls mal mitbekommen. Und mein Gott, warum denn auch nicht? Schmeckt ja auch gut. Man muss auch sagen, weil wir jetzt auch die großen Namen erwähnt haben, Hans Schäfer hat sich ja, glaube ich, einen guten Abschied bekommen, aber einige andere eben nicht. Das hat man bei Hector jetzt Gott sei Dank gut hinbekommen.
Ja.
Also klar kann man darüber streiten, ob es zu gefühlsduselig war. Ich fand es sehr schön. Aber Overath zum Beispiel, der Abschied war nicht toll.
Was?
Also, ja, das ist das Abschiedsspiel, das war schön.
Riesenspiel.
Aber wir reden über das Abschiedsspiel, klar. Das hat er gehabt, aber die Situation, die dahin führte, das war natürlich dann die Geschichte, wie Wolfgang Overath dann von Hennes Weisweiler im Prinzip komplett enteiert wurde, man kann es wirklich so sagen. Und der sich natürlich auch gewehrt hat, öffentlich.
Ja,
also das war schon eine Schlammschlacht. Ne? Also, und Flohe, wir haben es jetzt nicht groß besprochen, weil es im Film natürlich sehr stark besprochen wird. Die Geschichte nach der roten Karte, die Suspendierung, die letztendlich dazu führte, der wäre ja nie im Leben sonst gewechselt.
Ja.
Also der wäre normalerweise auch nur ein Verein auf der Tanzkarte, nämlich der FC, aber so kam eben 60 München noch hinzu. Ja, und da sind auch noch einige andere, Littbarski, da kann man auch drüber streiten, ob das der schönste Abschied war. Der Toni, ne, also auch so ein Abschied, der hat natürlich auch selbst so beigetragen durch seine literarischen Ergüsse und so weiter und so weiter. Also es ist nicht jedem gut gelungen, dem Hector ist es jetzt einigermaßen gelungen, kann man sagen.
Ja.
Mich zu sagen, sehr gut so.
Ja, vor allen Dingen, er hat es ja selbst in der Hand gehabt, das ist ja noch das Gute bei ihm. Ne?
Ja.
Er hat die Entscheidung, nicht irgendjemand hat die Entscheidung über ihn getroffen, sondern er selbst hat seine Entscheidung getroffen und gesagt, ich höre jetzt auf. Das war beim Schumacher nicht der Fall, das war beim Flohe nicht der Fall, das war beim wen hat man jetzt noch gehabt?
Ja, Overath halt.
Overath natürlich auch, also bei all diesen ganzen großen Spielern, gut, Schäfer hatte das Glück gehabt, der hat halt aufgehört und
ne,
also wo es in eigener Regie geschah, ne, das hat Hector jetzt auch, Gott sei Dank so gesehen, ne? Also Glückwunsch an ihn, dass er das so hinbekommen hat und er hat es in der Hand gehabt. Bei den anderen ist es, wie gesagt, aus den eben genannten Gründen halt ein bisschen unglücklich oder auch tragisch, je nachdem, wie man es sieht.
Ja, ja.
Und auch ungerecht teilweise. Ne?
Ja, teilweise schon, muss man schon sagen. Also, aber gut, es ist jetzt so. Und naja, jetzt ist er halt in dem Fall Hector eine Vereinslegende und kann sich dann zu einem Heinz Floh dazugesellen. Also,
auf jeden Fall.
Das wird sicher in absehbarer Zeit, ich denke, das wird ein paar Jahre brauchen, dann wird er auch die Hall of Fame besuchen und dann auch bleiben. Aber das wird man, glaube ich, jetzt erstmal noch ein bisschen sacken lassen. Er ist ja gerade erst zurückgetreten. Ich noch mal ein paar Worte zu Heinz, weil es nun mal sein Todestag ist, 10 Jahre her. In den 10 Jahren, du hast es eben schon gesagt, hat sich ja was geändert. Nachdem der Bekanntheitsgrad ja lange Zeit wirklich sowas von schlecht war, selbst in FC-Verhältnissen, also für
FC-Verhältnisse,
Fankreise. Ja. Und dann, ich weiß noch, der 60-Jahre-Film, im Prinzip nur eine namentliche Kurzerwähnung,
ja.
Ansonsten gar nichts, noch nicht mal ein kleines Spielerporträt. Mhm. Das fand ich schon ziemlich räudig, also das ging gar nicht. Und da ist ja die Idee geboren, irgendwann mal den Film zu machen. Ja, und ich denke, man kann wirklich als Ergebnis sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Dieser Film, der wirklich die Leute sehr bewegt hat, natürlich auch aufgrund der Tragik, aber es gab auch sehr viele lustige Szenen. Also das hat schon ein bisschen was geholfen. Also jetzt nicht nur, dass du da vielleicht auch ein paar Euro dran verdient hast, das sollst du auch, weil wenn du so eine Arbeit machst, wie viele Zeitzeugen waren dabei? 25, 30? Nee,
mehr, über 30.
Über 30.
Ich meine 35, 36.
Ja, also mit
von denen viele auch jetzt schon wieder tot sind.
Ja, auch schon einige. Ne?
Auch furchtbar alles.
Ne? Das war ein riesiger Aufwand, das hat sich aber am Ende gelohnt, kann man sagen.
Ja, ja, sicher. Also ich muss auch vielleicht, wenn man das... Also ich sage das jetzt nicht so, wirklich nicht gern, ich muss es ja gar nicht sagen, aber ich kann nur sagen, damals als diese Entscheidung, was heißt schon Entscheidung, die Entscheidung anstand, machst du das jetzt oder lässt du das oder willst du das? Da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht, ob ich daran pleite gehe oder ob ich damit Geld verdiene oder sonst was tue. Mir ging es wirklich tatsächlich, und das kann ich schwören, das ist auch kein Spruch und irgendeine Laberei. Mir ging es wirklich darum, das Ganze da irgendwie gerade zu rücken. Und dass genau das geschieht, was jetzt Gott sei Dank in der Zwischenzeit passiert ist, nämlich dass der halt jetzt diesen Status hat. Und der ist sicherlich, und Gottlob, nicht alleine nur durch den Film, aber sicher entscheidend durch den Film, auch das Buch, auch das Denkmal hat mit dazu beigetragen. Alles sind Dinge, die da irgendwie dazu beigetragen haben, aber die Gesamtheit hat. Und es gab ja auch gar keine Sicherheit. Es gab null Sicherheit. Und ich habe ja auch so gesehen, im Nachhinein betrachtet, nur einfach auch ein Riesenglück gehabt. Der Film kam raus, hat ein scheiß Geld gekostet. Man macht die Premiere. Die Premiere war ja gigantisch.
Bombastisch,
ja. War ja toll, war ja, ja. Fantastisch, das Ganze.
Standing Ovation, werde ich nicht vergessen.
Leute waren alle da, die Mitspieler und so. Das war ja wirklich eine tolle Situation alles. Mhm. Und das große, riesengroße Glück bestand darin, dass der Film dann eine Woche später in Berlin... In Berlin bei dem Filmfestival 11 für die Meter gezeigt wurde, einem neutralen Publikum. Und das ging ja nur deshalb, weil der dortige Intendant sozusagen, der Bürger Schmidt, zufälligerweise ein riesen Flohe-Fan war.
Ja.
Und der hatte von dem Projekt Wind gekriegt und hatte ja dann gesagt, ich muss unbedingt den Film bei uns laufen lassen. Und tatsächlich lief der dann ja da. Und das große, wie soll ich sagen, große Glück war, dass wir da halt diesen Preis geholt haben. Und das war nochmal so eine zusätzliche PR-Nummer, die dazu führte, dass so eine Art Dynamik reinkam. Und damals ging es halt auch noch über DVD-Verkäufe. Das war, bei Saturn sind Berge von DVDs verkauft worden. Ginge ja heute alles schon gar nicht mehr. Ne?
Ja.
Jetzt mittlerweile liegen 8 Jahre dazwischen. Also heutzutage eine DVD auf den Markt zu werfen, kannst du gleich vergessen. Ne? Du verkaufst nichts genug davon. Nee. Ne?
Das ist heute, findet alles auf den Plattformen statt. Und
damit da holst du das Geld aber nicht rein.
Nee.
Ne? Das ist das Problem.
Das ist schade. Ne? Das heißt ja im Umkehrschluss, du wirst wohl erstmal keinen Film mehr machen.
Ich wüsste nicht, worüber.
Ja.
Also das ist einfach viel zu riskant. Du könntest das nur heutzutage über Fördergelder oder über Sendegarantien oder was mit Sendern und so weiter machen, die das bezahlen. Aber in Eigenregie, so wie ich das da noch habe machen können, auf eigene Kappe, auf eigenes Risiko, das durchziehen, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen.
Das ist ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise kurios, weil du hast dann Jahre später, 2, 3 Jahre später kam ja dann der Double-Film, den du aber noch auf DVD gemacht hast, der eigentlich noch ein bisschen erfolgreicher war. Wobei ich immer denke, du bist ja damals mit dem Flohe-Film der beste deutsche Film gewesen. Zweiter Platz international, also sozusagen der Vizetitel.
Ja.
Ich glaube, man hat ja den, ich finde den Double-Film super, ohne Zweifel. Aber ich glaube, der Double-Film hat auch deswegen gewonnen, weil man es wahrscheinlich bereut hat, dir im Nachhinein diesen großartigen Flohe-Film nicht den ersten Platz gegeben zu haben.
Nee, glaube ich nicht.
Das war ja ein Publikumspreis, muss man ja auch
sagen. Ja.
Das ist ja vom Publikum abgestimmt worden. Und das sagt aber auch einiges aus, dass die normalerweise schon ein bisschen verpönte Kölner Szene dann auch von einem neutralen Publikum dann so ausgezeichnet wird, zweimal.
Ja, wobei, sagen wir mal so, bei dem Flohe war es halt so, dass es ist eine typische menschliche Reaktion, dass wenn man am Ende eines Films weint, dass tiefer wirkt, als wenn du am Ende des Films lachst.
Ja.
Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Flow und Double. Der Double-Film ist eigentlich wirklich von Anfang an, also mit allen Höhen und Dramatiken und so weiter und auch interessanten Passagen und Aussagen, halt eben ein Film, der am Ende ein Happy End hat. Mhm. Weil sie halt den Titel geholt haben. Und das sitzt nicht so tief, als wenn du am Ende sagst, ach du Scheiße, der arme Kerl ist tot.
Mhm.
Ne? Das wirkt stärker. Und das bemüßigt auch Leute, das zu erzählen. Also die Leute gehen dann hin und erzählen darüber. Und wenn sie gelacht haben, ja, das ist nicht so furchtbar wichtig eigentlich. Ne? Das nimmt man so zur Kenntnis. Das ist der Grund, glaube ich. Ne? Also warum der Double-Film jetzt nicht ganz diesen Erfolg hatte. Aber nicht nur deshalb, das hatte auch damit zu tun, dass selbst diese 2 Jahre, es waren nur 2 Jahre dazwischen, ja, zwischen Double-Film und Flow-Film, dass der Double-Film halt schon in den 2 Jahren war es schwieriger geworden, DVDs zu verkaufen.
Ja.
Und ich würde es, wie gesagt, heute genau, erst recht
nicht wollte ich hinaus.
Ja, das war der Punkt. Ne?
Mhm.
Und ja,
heute
Glück gehabt, so gesehen.
Ne? Ja, ja.
Echt Glück gehabt.
Ja, 10 Jahre ist der Heinz jetzt nicht mehr bei uns.
Ja.
Das ist traurig genug und schade. Aber das ist wiederum das Gute. Er ist nicht vergessen. 10 Jahre reden wir zwar immer noch über ihn.
Ja.
Wir sind da gewiss nicht alleine.
Ja.
Also ich kann mir auch schon vorstellen, wie das, wir zeichnen ja am Vortag auf, wie das dann am morgigen Todestag selber dann auch in den sozialen Medien sein wird.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist halt ein unvergessener Mensch, Spieler und ein absolutes Spektakel und an Fußball. Ich habe wirklich vor Augen nie was Besseres gesehen und das wird echt was heißen. Ich habe vieles gesehen und das ist wirklich schon, ja, einfach, für mich war fast ein kleines, ja, würde ich sagen, Wunder. Also jemand, der wirklich also mit dem Ball alles konnte, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und selbst das, was man sich nicht vorstellen kann, konnte er damit tun.
Das konnte
er
auch, ja.
Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir so langsam aber sicher auf die Zielgeraden. Gibt es noch irgendwas, den Film, gibt es den noch? Das muss man natürlich erwähnen.
Ja, den Film gibt es nach wie vor. Also es passiert ja auch gelegentlich mal, dass wir den auch noch öffentlich vorführen. Und das ist immer wieder auch erstaunlich, wie viele Leute dann teilweise noch kommen, wo man sich manchmal denkt, ja, jetzt mittlerweile müsste ja eigentlich jeder gesehen haben. Ist aber nicht der Fall. Es gibt immer wieder Leute, die dann, wenn man das in Kneipen und so macht, was man ja oft in den letzten, ja, nach Corona jetzt auch einige Male gemacht hat, wo die Leute wirklich, wo du merkst, die haben ihn noch nicht gesehen, jetzt sehen sie ihn zum ersten Mal. Es gibt ja sogar Fälle, wo Leute gekommen sind, die gesagt haben, ich habe die DVD, ne? Die ist noch verschweißt. Ich habe die noch nie im DVD-Player gehabt. Und jetzt gucke ich mir den jetzt hier mal an. Ne? Also das habe ich auch alles schon erlebt. Also die skurrilsten Sachen passieren da. Und immer wieder toll, immer wieder schön. Und ja, wenn es denn weitere Möglichkeiten gibt, den Film wo auch immer zu zeigen, mache ich das. Mache ich auch gerne.
Mhm.
Immer. Also zuletzt war noch war spektakulär eigentlich. Ne? In Stammheim, Köln-Stammheim. In der Kneipe, große Kneipe mit schönem Saal und der Harald Konopka war noch dabei, der dann als Zeitzeuge dabei war und so. Und es war eine traumhaft tolle Veranstaltung. Und ich hoffe, vielleicht kommen noch so ein paar.
Ja, also wer Interesse hat, kann natürlich auch unter der bereits genannten Adresse eben unter info@edition-stefan-f.de sich dann letztendlich dann mit dir in Verbindung setzen und dann kann man natürlich da über alles reden.
Klar.
Und natürlich könnt ihr auch den Film noch bei ihm bestellen. Es gab auch ein Buch, was den gleichen Namen trug, was sogar noch ein bisschen weiter ging. Das ist mittlerweile allerdings dann komplett ausverkauft.
Ja, da gibt es leider kein einziges Exemplar mehr. Das ist echt bis aufs letzte Buch weg. Und es lohnt auch nicht, also ich würde es unter anderen Umständen vielleicht tun, aber es lohnt einfach nicht, jetzt nochmal 1.000, 2.000 Bücher zu machen. Das würde meine Fähigkeiten übersteigen. Das mache ich jetzt nicht.
Frank, jetzt haben wir 1:23 gleich auf der Uhr.
Oh,
ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann jetzt mal Schluss.
Ja.
Und ich kann mich nur bedanken und wir werden natürlich jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wir werden rund um das Hector-Buch weitermachen.
Ja.
Auch da könnt ihr euch natürlich auf meiner Seite auf Facebook oder auf der ralf-friedrichs.de Seite immer über Neuigkeiten informieren. Wir bleiben dabei,
ja,
sollte Anfang August vorliegen.
Ja, auch wer zum Beispiel private Bilder oder so hat, ne?
Kann ja.
kann sich gerne melden. Ne?
Ja, also, machen wir das doch einfach mal. Starten wir einen Aufruf. Einfach sagt man, ich habe hier ein paar richtig schöne Bilder von dem Jonas mit bei einer bestimmten Gelegenheit, sei es beim Training, sei es irgendwo in freier Wildbahn draußen oder ich habe ihn an der Theke stehen sehen mit dem Glas Kölsch in der Hand. Alles könnt ihr uns zu uns senden. Im kleinen Köln. Ja. Auch da wird sich der Kreis wieder schließen. Und dann werden wir natürlich das Ganze versuchen, redaktionell dann mit reinzukriegen, wenn es denn, sage ich mal, von der Qualität her passt. Das Bild muss natürlich auch eine gewisse Auflösung haben. Ja, damit danke, lieber Frank.
Nichts zu danken.
Jetzt müssen wir arbeiten.
Ja, jetzt müssen wir richtig
arbeiten. Und ihr beim nächsten Mal wieder bei den Thekenphilosophen einschalten. Wann das sein wird, ist noch offen, aber ihr wisst das ja, ihr kriegt es ja immer in irgendeiner Form mit. Danke, macht's gut und bis bald. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.